Pole Pole auf Schatzsuche. Ein Märchen der Morgenröte von Jan Müller. Gesprochen von Jan Müller mit Hafenmusik von Friedrich Schuster. Alles war still. Keine Männer mit Helm und Spitzhacken mehr. Keine quietschenden Loren. Pole Pole lief auf das dunkle Loch im Berg zu und schlüpfte in das stillgelegte Bergwerk. Einsam und verlassen standen auf den Schienen die Loren, die früher das Gestein voller Goldstaub befördert hatten. Eine Feldmaus sprang auf den Rand einer Lore und sah Pole Pole an. Das Gold war erschöpft, so hieß es. Alle Goldgräber saßen auf der Straße, auch Pole Poles Vater. Das ganze Dorf war langsam am Verhungern. Pole Pole kletterte in eine der rostigen Loren, hielt den Vorderrand wie eine Lenkstange fest und stellte sich vor, er rollte damit in die Stollen. »Vielleicht haben sie nicht tief genug gegraben«, sagte er sich. Wenn ich ganz tief reinfahren und eine neue Goldader entdecken könnte, hätten alle wieder Arbeit und was zu essen. »Nicht dumm, mein Junge«, ertönte eine Stimme aus dem Dunkel. Erschrocken blickte er sich um. Im Halbdunkel stand ein alter Mann, dessen schwarzes Gesicht von weißem Kraushaar und Bart umrahmt war. Pole Pole fasste sich ein Herz. »Wer bist du?«, fragte er.
»Fundilaneno, der Meister des Wortes. Wenn du nach Schätzen suchst, dann bist du hier richtig.«
»Alle sagen, es gäbe kein Gold mehr in der Mine«, warf Pole Pole ein. »Kennst du vielleicht noch eine versteckte Ader?«
»Ich rede nicht von Erz und Gold«, sagte der Alte. »Ich rede von einem viel größeren Schatz, vom Spiegelsee.«
»Spiegelsee?«
Pole Pole schaute den Alten mit großen Augen an. Davon hatte er noch nie gehört. »Er liegt im inneren Urwald, an der tiefsten Stelle, ganz verborgen. Die meisten Menschen wissen nichts davon. Keiner kennt mehr den Weg, obwohl eure Vorfahren dort vor langer Zeit glücklich lebten. Denn der See birgt ein tiefes Geheimnis. Wenn der Wasserspiegel ganz still ist, spiegeln sich darin deine Wünsche. Und jeder Wunsch, den du im Wasser siehst, geht in Erfüllung.«
»Oh ja, diesen See wollte Pole Pole unbedingt finden. Und wie komme ich dorthin?«
»Durch den inneren Urwald«, sagte Fundilaneno.
»Komm mit, ich gebe dir ein Fahrzeug nach innen, eine sogenannte Nenolore, die dich hinbringt. Die Reise steckt voller Abenteuer. Aber wenn du dein Ziel im Auge behältst, wirst du es schaffen. Die Urheimat eures Stammes wartet auf eure Rückkehr.«
Pole Pole kletterte aus der rostigen Lore und folgte Fundilaneno tiefer in den Stollen hinein. Der Stollen war dunkel, aber warm. Als die Schienen bergab gingen, blieb Fundilaneno stehen und wartete, bis Pole Pole neben ihm stand.
»Ich gebe dir jetzt den Namen deiner eigenen Nenolore, die nur für dich allein geschaffen ist. Kannst du ein Geheimnis bewahren?«
Pole Pole nickte. Da flüsterte ihm Fundilaneno ein Zauberwort ins Ohr.
»Das ist der Geheimname deiner ganz persönlichen Nenolore«, sagte er. »Wenn du diesen Namen wiederholst, erscheint sie unter dir und bringt dich zum Spiegelsee.«
Pole Pole sah nirgends eine Lore. Als er aber den Namen wiederholte, fand er sich plötzlich in einer Lore sitzen, die aus purem Gold zu sein schien, und sie bewegte sich. Er hatte das Gefühl, abwärts zu rollen.
»Wenn du merkst, dass die Lore verschwunden ist«, sagte Fundilaneno, »denke einfach wieder ihren Namen.«
Pole Pole dachte den Namen, und die Lore rollte und rollte immer steiler bergab, immer schneller und schneller, durch einen endlos langen Tunnel. Polopolo wurde mulmig zumute. Er dachte schon, der Tunnel höre nie auf. Endlich gewahrte er weit vor sich ein schwaches, gelbliches Licht, das langsam heller wurde, je näher er kam, bis der Tunnel in einen warmen, dampfenden Urwald mündete. Bunte Vögel saßen auf den Bäumen, cheepten und scheppten. Zwischen großen Blättern und baumhohen Farnen standen Bananenstauden und Palmen. Die Lore rollte mit Schwung in ein Tal und wieder bergauf. Plötzlich flog etwas haarscharf an seinem Kopf vorbei. Er konnte sich gerade noch ducken. Die Lore fuhr langsamer, kam ins Stocken. Links und rechts raschelte es im Gebüsch. Anscheinend hatte er heimliche Begleiter. Da, flutsch, ein zweites Geschoss flog knapp an ihm vorbei. Aus schwankenden Palmenwedeln erklang ein keuchendes Gelächter. Polopolo hob den Kopf und spähte in die Palmenwipfel. Sofort verstummte das Lachen. Auch das Rascheln der Blätter hörte auf. Nur die schwankenden Wedel verrieten, dass hier gerade jemand durch die Palmen gesprungen war. Mit einem Ruck kam die Lore zum Stehen. Eine kräftige, behaarte Hand umklammerte den Vorderrand der Lore und eine heisere Stimme rief:
»Hände hoch!«
Polopolo schreckte zusammen. Vor der Lore tauchte ein großer, Federn geschmückter Affe in Kriegsbemalung auf.
»Was suchst du im inneren Urwald, Menschenskind?« fragte er.
»Ich wollte«, stotterte Polopolo, »zum Spiegelsee.«
»Spiegelsee«, fauchte der Affe und rümpfte verächtlich die Nase. »Gibt es hier nicht. Kehr sofort um.«
Er stellte sich breit und stämmig vor die Lore und richtete seine Schusswaffe auf Polopolo, eine riesige, pralle Banane. Polopolo lachte laut auf. »Vor Bananen habe ich keine Angst. Und jetzt lass mich durch, zum Spiegelsee.« Der Affe griff wütend an seinen Lianengürtel, in dem auf jeder Seite zwei Bananen steckten.
»Das sind Schusswaffen«, kreischte er. »Wenn du nicht sofort umkehrst, dann...«
Polopolo lachte ihn aus. Da trommelte der Affe mit der Faust auf seine Brust, und aus den Palmenwipfeln sprangen 15 kräftige Affen mit Stirnband und Feder geschmückt und schritten von beiden Seiten mit vorgehaltenen Bananen langsam und drohend auf ihn zu.
»Du bist umzingelt«, keuchte der Oberaffe. »Ergib dich!«
Polopolos Lachen blieb ihm im Halse stecken. Er war sich nicht mehr sicher, ob das ernst war oder Spiel. »Ihr macht doch nur Spaß«, meinte er. »Bitte, lasst mich durch. Ich will zum Spiegelsee.«
»Du nimmst uns wohl nicht ernst, was?«
Der Oberaffe baute sich bedrohlich vor ihm auf. Seine Augen funkelten wild durch die Kriegsbemalung.
»Wer nicht hören will, muss fühlen. Nochmal, Hände hoch!«
Polopolo hob die Hände. Der Oberaffe presste die Lippen hart aufeinander.
»Mund auf, Augen zu!«
Polopolo öffnete den Mund und kniff die Augen zu, oder fast zu, bis auf einen Spalt. Zitternd wartete er ab, was geschehen würde. Durch die Wimpern sah er, wie der Oberaffe die Bananenspitze blitzschnell auf den Rand der Lore schlug, die Schale aufsprang und die Banane durch einen kräftigen Druck der Affenpfoten in Polopolos Mund flutschte, so schnell, dass er sich fast verschluckt hätte. Hechelndes Affengelächter. Während Polopolo die Banane in die Hand nahm und aß, trommelte der Oberaffe wieder mit der Faust auf die Brust. Die Affen sprangen in die Palmen und warfen ihm eine Banane nach der anderen zu. Der Oberaffe fing sie auf und jonglierte mit immer mehr Bananen, bis er schließlich mit 16 Bananen gleichzeitig jonglierte. Polopolo staunte nur so. Dann schlug der Oberaffe blitzschnell eine Banane nach der anderen auf und schoss sie in die 15 offenen Affenmäuler, die sich aus den Palmenwedeln hervorstreckten. Die letzte Banane landete in seinem eigenen Maul. Mit vollen Mäulern
sang die ganze Horde im Chor.
Affendschungel, Affenschaukel, Affenzirkus, Affenzeck. Mit Geschunkel und Gegaukel ziehen wir die Lore weg.
Pole Pole lachte herzhaft über das Affentheater und klatschte Beifall. Und jetzt lass mich durch, rief er, zum Spiegelsee.
Sobald aber der Oberaffe das Wort Spiegelsee hörte, wurde er wieder fuchsteufelswild. »Ich hab dir doch gesagt, hier gibt es keinen See. Du musst umkehren, aber Dalli, sonst machen wir dir Beine.«
Pole Pole machte keine Anstalten, umzukehren. Da spürte er, wie ihn zwei Affen mit langen Armen aus der Lore zogen, zur nächsten Palme schwenkten und wieder losließen. Aber ehe er fiel, ergriffen ihn zwei weitere Arme an den Beinen und schwenkten ihn zur nächsten Palme. Von Palme zu Palme ging es jetzt, Kopf über, Kopf unter, bis Pole Pole ganz schwindlig war und sie am Rande des Urwalds angelangt waren. Pole Pole atmete auf. Jetzt mussten sie ihn herunterlassen, dachte er. Aber er hatte sich getäuscht. Die größten Affen sprangen zur Erde, die kleineren auf deren Schultern, und im Nu hatten sie einen hohen Akrobatenturm gebildet. Ganz oben auf die schwankende Spitze des Turmes setzten sie Pole Pole. So liefen sie den Hügel hinauf, und Pole Pole sah mit Schrecken, wie sie sich mit Affenzahn einer steilen Felswand näherten, durch die ein Tunnel führte. Das Tunnelloch war aber viel zu niedrig für den hohen Turm. Die Felswand kam näher und näher, Pole Pole hielt sich die Augen zu, jeden Augenblick musste es krachen. Das schien auch den Affen klar zu werden. Mit einem Ruck blieben die untersten Affen stehen, der Turm kam ins Schwanken, bis alle auf den Boden purzelten. Unter wildem Affengelächter landete Pole Pole direkt vor dem Eingang zum Tunnel. In seinem Kopf drehte sich alles, er konnte sich kaum aufrecht halten. Zwei Affen henkelten sich bei ihm ein und mit Geschunkel und Gegaukel lief die ganze Horde durch den Tunnel. Als sie am anderen Ende angekommen waren, erkannte er den Eingang der verlassenen Goldgrube wieder, wo seine Reise begonnen hatte. Die Affen ließen ihn los, sprangen einer nach dem anderen ins Freie und verschwanden. In der Ferne hörte er ihren Gesang verhallen.
Affendschungel, Affenschaukel, Affenzirkus, Affenzeck, mit Geschunkel und Gegaukel ziehen wir die Lore weg.
Pole Pole sah sich um. Keine Nenolore weit und breit. Selbst wenn die Nenolore noch immer an der Stelle stand, wo ihn die Affen aus der Lore gezogen hatten, wie sollte er dorthin kommen? Da kam ihm plötzlich ein Gedanke. Er lief zu der rostigen Lore, in der er Fundila Neno getroffen hatte, stellte sich hinter sie und schob sie vorwärts. Die Räder quietschten, sperrten, schoben sich krachend über die Schienen und der leere Boden der Lore dröhnte wie tausend Urwaldtrommeln durch die Stille. Endlich hatte er sie bis an die Stelle geschoben, wo die Schienen bergab gingen. Er gab ihr einen kräftigen Schubs, hielt sich fest und kletterte hinein. Aber noch ehe er sich richtig hingesetzt hatte, war die Lore schon wieder stehen geblieben. Die Räder waren viel zu rostig. Er versuchte, sie mit Ruckeln in Schwung zu bringen, doch sie rührte sich nicht von der Stelle. Pole Pole fühlte sich elend. Er hielt inne und überlegte, was zu tun war. Sollte er etwa den ganzen Weg bis zur Nenolore zu Fuß laufen? Und was geschah, wenn ihm Schlangen begegneten? Oder Leoparden und Büffel? Oder giftige Spinnen? Pole Pole wurde ganz schummrig bei dem Gedanken, ohne Lore durch den inneren Urwald zu müssen. Aber was blieb ihm übrig? Schweren Herzens kletterte er aus der rostigen Lore, tastete sich durch das Dunkel und ging tiefer in den Tunnel hinein. Die Luft wurde immer modriger und schwerer, drückte ihm auf die Lungen und auf den Kopf. Er musste sich setzen und atmete schwer. Die Glieder wurden ihm schwer, die Augen fielen ihm zu. Er kämpfte gegen die Müdigkeit an und sank immer tiefer ins Traumreich. »Ich muss die Nenolore finden«, dachte er. Ganz schwach, wie aus weiter Ferne, kam ihm die Erinnerung zurück. Fundilaneno hatte ihm das Zauberwort zugeflüstert. »Das ist der Geheimname deiner Nenolore. Wenn du merkst, dass du die Lore verloren hast, denke einfach wieder ihren Namen.« Wie war bloß ihr Name? Er wollte ihm nicht einfallen. Müde saß er im Dunkeln und dachte an verschiedene Namen, aber keiner war der richtige. Eine ganze Weile überlegte er angestrengt, aber er kam nicht drauf. Er wurde nur immer schläfriger, bis ihm der Kopf auf die Brust sank und er einnickte. Als er wieder aufwachte, kam ihm wie von selbst ein Wort in den Sinn, der Name seiner Lore. Er schlug sich an die Stirn. »Ich hab's!« Kaum dachte er das Zauberwort, da erschien seine Nenolore auch schon wieder, wie durch Zauberhand unter ihm, und los ging die Fahrt. Sie rollte und rollte immer steiler und steiler bergab, durch die Dunkelheit, schneller und schneller, tiefer und tiefer, wie der gut geschmierte Wagen einer Achterbahn. Durch den langen Tunnel zur hellen Öffnung bis in den inneren Urwald. Vorbei an laut schmetternden Urwaldvögeln, vorbei an Bananenstauden und Kokospalmen, vorbei an riesigen Bäumen voller Lianen und Schlingpflanzen, mit kräftigem Schwung runter ins Affental und hoch auf den Affenhügel, wo ihn der Oberaffe angehalten hatte. Und mit noch mehr Schwung hinter dem Gipfel wieder bergab. Endlich wurde das Gelände flacher. Die Lore wurde langsamer und rollte durch ein sumpfiges Tal. Riesige Bäume ragten in die Höhe und bildeten mit ihren Ästen und Blättern ein natürliches Gewölbe über dem Sumpfgebiet. Aus dem feuchten Boden wuchsen hohe Büschel aus grünem, üppigem Gras. Dazwischen gab es breite Wassertümpel mit dicken, grauen Inseln. Die Schienen führten eine Böschung entlang, die sich durch große Wasserflächen schob. Endlos rollte die Lore durch diesen unheimlichen Sumpf. Die Grasbüschel wurden seltener, die Wasserflächen immer größer. Ganz in der Ferne sah Pole eine große, spiegelglatte Fläche. Plötzlich sah er vor sich etwas auf den Schienen liegen, das den Weg versperrte. War das ein Ast oder ein Baumstamm? Die Lore wurde langsamer und langsamer, bis sie kurz davor zum Halten kam. Die Schienen standen hier fast im Wasser. Er musste das Hindernis beseitigen, damit die Lore weiterfahren konnte. Also kletterte er aus der Lore und tastete sich auf den Schienen vorsichtig nach vorn. Er durfte auf keinen Fall ausrutschen und in den Sumpf fallen. Er wollte sich bücken und das Hindernis hochheben. Da bewegte es sich plötzlich und gab ein schnüffelndes Geräusch von sich. Erschrocken hielt er inne. Was war das? Eine riesige Wasserschlange? Der Arm eines Tintenfischs? Schnaubend fuhr das Ding hoch. Vor Schreck rutschte Pole aus und fiel ins Wasser. Genauer gesagt, in den Sumpf, der nur vom flachen Wasser bedeckt war. Der Grund war so morastig, dass er weder schwimmen noch stehen konnte. In Todesangst ruderte er mit Armen und Beinen, um die feste Böschung zu erreichen. Aber bei jeder Bewegung versank er nur tiefer im Sumpf. Schon war er bis zu den Schultern eingesunken und spürte, wie seine Füße langsam, aber sicher in den grundlosen Boden gezogen wurden. Er schrie um Hilfe, aber weit und breit war niemand zu sehen. Da bewegte sich die Riesenschlange oder was immer es war, zischend auf ihn zu und schlang sich mit festem Würgegriff um seinen Hals. Es schnürte ihm die Kehle zu und ihm wurde schwarz vor Augen.
Als er wieder zu sich kam, lag er auf den Schienen und vor ihm tauchten zwei riesige Ohren auf, zwei Augen und ein Maul, aus dem zwei kurze Stoßzähnchen ragten. Ein Elefantenkopf. Dieser riss das Maul auf und gähnte.
»Da hast du aber Glück gehabt«, sprach er mit kindlicher Stimme und zwinkerte Pole zu. »Wenn ich dich nicht an Land gezogen hätte, wärst du längst im Schlamm versunken.«
Das Elefantenjunge stand triefend neben ihm auf den Schienen und schüttelte sich, dass ihm der Schlamm von den schlackernden Ohren spritzte.
»Dann warst du es, der mich aus dem Sumpf gezogen hat?« fragte Pole. »Und ich dachte, ich würde erwürgt. Dabei hast du mir das Leben gerettet. Vielen, vielen Dank. Ich will nämlich zum Spiegelsee. Weißt du, wie ich dorthin komme?«
»Klar, wenn's weiter nichts ist«, meinte das Elefantenjunge. »Ich helf dir. Ich heiße übrigens Mdogo.«
»Danke, und ich bin Pole.«
»Gut, steig auf und halt dich fest.«
Mdogo hob ein Bein und knickte den Fuß wie eine Stufe ab. Als sich Pole darauf stellte, hiefte ihn Mdogo mit Schwung nach oben, bis er auf dem Rücken gelandet war. An seinen Beinen fühlte Pole jetzt die raue Elefantenhaut. Mdogo stapfte an den Schienen entlang Richtung See. Je näher sie aber dem See kamen, desto sumpfiger wurde der Boden. Die Elefantenfüße hinterließen immer tiefere Fußstapfen, die sich sogleich gurgelnd mit Wasser füllten. Mdogo kam immer mühsamer voran. Schließlich blieb er stehen.
Das wird zu gefährlich. Ich werde Hilfe holen.
Ehe Pole noch etwas sagen konnte, streckte Mdogo seinen Rüssel hoch in die Luft und trompetete laut in die Stille hinein. Mit einem Mal wurde der Sumpf lebendig. Was Pole zuvor für graue Inseln gehalten hatte, das waren lauter Elefantenrücken, die jetzt in Bewegung kamen. Überall gurgelte und kluckerte es. Ein Elefantenkopf nach dem anderen tauchte aus dem Wasser auf und blickte sich erstaunt um. Wer hatte hier trompetet? Wer wagte es, ihr gemütliches Bad zu stören? Da erblickte Mdogo seine Mutter und wartete auf sie zu. Als die Elefantenkuh ein Menschenkind bei ihrem Jungen sah, richtete sie sich zu ihrer vollen Größe auf, spreizte drohend die Ohren ab, schwenkte den Kopf und kam mit knurrendem Grunzen angelaufen.
»Bitte, tu ihm nichts«, rief Mdogo. »Das ist mein Freund Pole. Er will zum Spiegelsee.«
Die Elefantenkuh hörte das Wort Spiegelsee, hob ihren Rüssel und trötete noch viel lauter als Mdogo. Jetzt kam die ganze Herde in Bewegung. Von allen Seiten kamen sie auf Pole und Mdogo zu. Der Boden bebte und schwankte unter dem Gewicht der Elefanten. Ein aufgebrachtes Tröten und Tratschen hallte durch die schwüle Sumpfluft. Die Mutter schnappte sich Mdogo und die schwere Herde wartete im Eilmarsch immer weiter in den Urwald zurück, bis sie festen Boden unter den Füßen hatten. Pole schmiegte sich ganz dicht an Mdogo und hielt sich hinter dessen Ohren fest. Wenn er jetzt zu Boden stürzte, würde ihn die Herde glatt zertrampeln. Die aufgebrachte Herde war in Fahrt gekommen und nicht mehr zu bremsen. An Pole zog die wohlbekannte Landschaft vorbei. Bergauf ging es zum Affenberg, dann bergab durchs Affental, dann kam die Böschung bis zur steilen Wand, wo der Tunnel begann. Was würde geschehen, wenn die Elefanten an den Tunnel kamen? Sie waren ja für den Tunnel viel zu groß. Jetzt müssen sie anhalten, dachte Pole. Als sich die Herde aber dem Tunnel näherte, geschah etwas Seltsames. Pole starrte ungläubig, als er sah, wie die dicken Elefanten immer kleiner und kleiner wurden. Sie schrumpften wie Luftballons, denen die Luft ausging. Schon war die Elefantenmutter im Tunnel verschwunden und Mdogo, der seinen Rüssel in ihren Schwanz eingehängelt hatte, mit Pole hinter ihr her. Und nach ihnen
die ganze Herde. Pole zog den Kopf ein. Es war eng und dunkel. Die Herde trampelte und stampfte, dass es dröhnte wie Urwaldtrommeln. Als es heller wurde, erkannte Pole wieder die alte Mine, in der seine Reise begonnen hatte. Mdogo setzte ihn auf Kommando seiner Mutter ab, gab ihm mit dem Rüssel zum Abschied einen Schmatz, schlackerte traurig mit den großen Ohren und lief hinter der Herde ins Freie. Schlagartig hörte das Trampeln auf. Alles wurde still. Pole wollte wissen, wo sie hingelaufen waren, und lief ins Freie. Aber seltsam, die Herde war wie vom Erdboden verschwunden. Nur ein Mückenschwarm tanzte durch die schwüle Luft. Wieder war Pole allein. Die Elefanten waren verschwunden. Wütend dachte er an Fundi Laneno und die süßen Versprechungen, mit denen er ihn in diesen gefährlichen Sumpf gelockt hatte. Da hörte er eine Stimme neben sich. »Na, wie gefällt dir die Reise?« Pole fuhr herum. Lächelnd stand Fundi Laneno neben ihm. »Von wegen Spiegelsee«, rief Pole, »du hast mich belogen. Zum See gibt's gar keinen Zugang. Er liegt mitten in einem Sumpfgebiet. Zum Glück hat mich Mdogo mit der Elefantenherde wieder zum Ausgang gebracht. Genau wie die Affenherde mit ihrem Oberaffen. Vom inneren Urwald hab ich die Nase voll.« »Langsam, langsam, Pole. Ist der Weg erst frei, kommst du auch zum Spiegelsee.« Fundi Laneno trat näher heran, aber Pole wich zurück. »Das hast du vorher auch gesagt. Ich glaub dir nichts mehr. Ich wäre im Sumpf versunken, wenn mich Mdogo nicht gerettet hätte.« Pole war verzweifelt. »Und die Geschichte mit den Wünschen stimmt auch nicht.« »Woher willst du das wissen? Ich hab dir doch gesagt, dass du Abenteuer erleben wirst.« Behutsam legte Fundi Laneno ihm den Arm um die Schultern und Pole spürte, dass er es gut mit ihm meinte. »Nicht aufgeben, Pole. Aller guten Dinge sind drei. Diesmal schaffst du es bestimmt.« »Ich glaube, ich will dort gar nicht mehr hin.« Pole war entmutigt. »Wenn es so schwierig ist, was soll ich dort überhaupt?« »Sobald du am Spiegelsee bist, schau ins Wasser und warte, bis es spiegelglatt ist. Dann wünsch dir was. Lass den Wunsch ins Wasser plumpsen und warte, bis sich die Wellen geglättet haben. Wenn sich dein Wunsch im Wasser spiegelt, wird er erfüllt. Dann wünsch dir wieder was. So, jetzt denk dein Zauberwort und los geht die Reise.« Pole stellte sich wieder an die Schienen. Kaum dachte er den Namen seiner Nenolore, da spürte er sie auch schon unter sich. Und sie rollte und rollte und rollte und rollte und rollte, wie der gut geschmierte Wagen einer Achterbahn. Tiefer und tiefer, steiler und steiler, rasend schnell. Allmählich wurde es flacher, die Lore wurde langsamer und langsamer. Schließlich stand sie still. Vor ihm lag ein weiter, silbriger, spiegelglatter See. Pole stieg leise aus und ging auf Zehenspitzen dem Wasser zu. Trotzdem bebte der Boden bei jedem Schritt und die Wellen kräuselten sich. Schon sein Atem ließ das spiegelglatte Wasser matt und beschlagen aussehen. Am Ufer stand ein Baum, dessen Äste übers Wasser ragten. Behutsam kletterte er auf einen Ast und blieb still sitzen. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich der Wasserspiegel wieder geglättet hatte. Ringsum war es mucksmäuschenstill. Vorsichtig beugte er sich übers Wasser und sah darin sein Gesicht, so klar wie in einem Spiegel. In diesem Moment überkam ihn ein seltsames Gefühl. Es war, als wäre er schon einmal hier gewesen. Ja, der Ort kam ihm so vertraut vor, als wäre er hier zu Hause. Er hatte es geschafft. Er war angekommen. Hier fühlte er die Stille und Geborgenheit, nach der er sich immer gesehnt hatte. Alle Sorgen waren vergessen. Und obwohl er ganz allein am Wasser saß und weit und breit niemand zu sehen war, fühlte er sich nicht einsam. Es war, als sei der See lebendig, als begrüße er ihn: Willkommen zu Hause. Da spürte er, wie ihm nach all der Aufregung der Magen knurrte. Allmählich fiel ihm wieder ein, warum er losgezogen war. Sein Vater, seine Mutter, seine Brüder und Schwestern, alle hatten Hunger. Einfach Hunger. Ich hätte gern einen Korb, dachte er, ganz voll mit Essen. Und er dürfte nie leer werden. Plump, der Wunsch fiel in den See und schlug Wellen. Sein Spiegelbild war verschwunden. Nach einer Weile, als sich die Wellen wieder geklettet hatten, sah er im Wasserspiegel einen großen Korb voller Bananen, Mangos, Kokosnüssen, Ananas und Brei. Polo Polo war sprachlos. Oh, mein Wunsch geht in Erfüllung, dachte er. Wenn das die anderen sehen könnten. Am liebsten wäre mir, ich könnte sie alle hierher bringen. Meine Brüder und Schwestern, Papa und Mama, das ganze Dorf, und alle könnten sich selber etwas wünschen. Plumps, der zweite Wunsch fiel in den See. Wieder breiteten sich die Wellen in alle Richtungen aus. Das Spiegelbild des Korbes war verschwunden. Nach einer Weile, als sich die Wellen wieder geklettet hatten, sah er im Wasserspiegel seine Eltern und Geschwister und das ganze Dorf. Einer nach dem anderen tauchte in der verlassenen Goldmine auf und setzte sich in seine eigene Nenolore. Polo Polo beugte sich immer tiefer, immer näher an den Wasserspiegel. Was es in dem Wasser alles zu sehen gibt, staunte er. Da scheint alles drin zu sein in diesem See. Möchte wissen, was am Grunde zu sehen ist. Das Wasser schlug neue Wellen. Als es sich klettete, sah er sein eigenes Gesicht, seine großen offenen Augen. Er beugte sich immer tiefer, immer dichter herab. Da rutschte er vom Ast, fiel kopfüber in den See und sank und sank und sank. Was geschah mit ihm? Er spürte seinen Körper nicht mehr, spürte nur ein Strahlen und Glitzern, goldenes Licht. Er sank immer tiefer, spürte kein Wasser. Er fühlte sich, als bade er in Licht. Und er fühlte sich leicht, wie schwebend. Schweben, schweben. Was sah er vor sich? War das sein eigenes Gesicht? Oder war es die Erde? Pole Pole saß auf einer Wolke und schwebte nach unten. Da war das Dorf seiner Eltern. Seine Geschwister, sein Vater, seine Mutter standen vor der Hütte und sahen hinauf. Bald hüllte die Wolke das ganze Dorf in dichten Nebel. Polo Polo landete genau vor der Hütte und neben ihm stand ein großer Korb voller Essen. Stell dir nur die staunenden Gesichter vor. Polo Polo musste seine Geschichte wieder und wieder erzählen. Und wer es nicht glauben wollte, dem gab er zu essen aus dem großen Korb. Jeder durfte sich aussuchen, was er wollte. Bananen, Mangos, Papayas, Brei, Kokosnüsse. Und kaum war etwas herausgenommen, füllte sich der Korb schon wieder ganz von selbst bis oben hin. Thank you. Das war Pole Pole auf Schatzsuche, erzählt von Jan Müller, mit Harfenmusik von Friedrich Schuster. Copyright 2012 Jan Müller, Copyright des Hörbuchs 2014 Alpha Veda Verlag.